Ein Pastor kommt selten allein. Vom Grindel in die weite Podcast-Welt. Ohren auf, Herzen auf und viel Spaß beim Podcast. Und hier ist euer Gastgeber Sascha Guniewicz.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Ein Pastor kommt selten allein. Heute zu Gast ist Michaela Warning. Ich kenne sie privat und beruflich ist jetzt bei mir vielleicht das richtige Wort. Michi, wie ist es denn bei dir? Ist es beruflich bei dir, dass wir uns über Hills and Valleys kennen oder ist das ehrenamtlich?
Naja, ist schon eher ehrenamtlich. Es ist eine Berufung und nimmt viel Zeit meines Lebens ein, aber es ist leider noch kein echter Beruf, also keiner, so wie man sich das vorstellt, bei dem man eben sein Geld auch verdient damit. Ja.
Stichwort Geld verdienen, was ist denn dein Kontext? Wo verdienst du dein Geld mit?
Also gerade bekomme ich Elterngeld, bin in Elternzeit. Wenn ich das nicht tue, bin ich bei der AOK Niedersachsen und dort als Unternehmensberaterin angestellt. Ich gehe in Unternehmen in Niedersachsen und berate sie dazu, wie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter den gegebenen Bedingungen gesund arbeiten können. Also gebe zum einen Tipps, wie man sich gesund verhält am Arbeitsplatz und zum anderen schauen wir uns auch die Arbeitsbedingungen, die Arbeitsorganisation an und verbessern da womöglich, um die Gesundheit der Mitarbeiterinnen zu schützen und im besten Fall auch zu fördern. Also es ist sogar möglich, bei der Arbeit gesünder zu werden.
Oh, das klingt ja richtig so nach so einem großen Fass. Freuen sich die Unternehmen da, wenn du da kommst?
Die suchen sich das aus tatsächlich. Also es ist keine Pflichtaufgabe für die Unternehmen. Es ist ein Angebot von den Krankenkassen an die Unternehmen und die Gesundheit der Mitarbeiter rückt mehr und mehr in den Fokus. Stichwort demografischer Wandel, Fachkräftemangel, all diese großen Wörter, die immer so auch durch die Presse geistern, die wirken sich eben auf die Unternehmen aus und die versuchen halt ihre Mitarbeiter zu binden, gesund zu halten, möglichst lange fit zu haben und deswegen ist das was sie freiwillig tun. Also meistens freuen sie sich, wenn ich da bin, genau.
Ach cool. Und was hat sich jetzt geändert? Du bist in Elternzeit. Eine Sache, die sich geändert hat, haben die Zuhörerinnen und Hörer gar nicht mitbekommen. Wir wollten schon letzte Woche aufnehmen und dann hat da uns deine Tochter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Was hat sich alles auf den Kopf gestellt mit deiner Tochter?
Ja, also genau, wer ein Kind, ein Baby hat, der weiß, die Abende und Nächte sind nicht mehr so, wie sie mal waren. Manche haben die Nächte auch schon vorher durchgemacht, aber jetzt ist halt das Baby der Grund dafür. Und ja, letzte Woche wollte sich die kleine Maus nicht zum Schlafen begeben und hat extra Mama-Nähe gefordert. Und weil das ja meine Hauptaufgabe gerade ist, musste Sascha und sein Podcast leider hinten anstehen. Genau. Ja, ansonsten, ja, mein ganzer Alltag richtet sich im Moment nach dem Kind, aber ich genieße das sehr. Genau, es ist einfach schön, so einen kleinen Menschen ins Leben zu begleiten. Und trotzdem ist es natürlich ganz anders als alles, was ich vorher gemacht habe.
Und der Mann an deiner Seite unterstützt dich da voll, dass du
ja,
auch...
Ja. Schon, genau. Aber es ist natürlich so, dass so ein Kind dann oft auch so seine eigene Vorstellung hat davon, wie es zu laufen hat. Das heißt zum Beispiel die Einschlafbegleitung, die wird nur von mir akzeptiert. Und genau. Aber gerade zum Beispiel kümmert sich mein Mann um die kleine Maus und die verbringen irgendwie so Papa-Tochter-Nachmittag miteinander.
Bei Hills and Valleys bist du auch schon öfter mit deiner Tochter dabei und ich finde es cool, wie du als Führungskraft versuchst, beides in die Waagschale zu werfen, weil vielleicht ja manche sagen, es ist total die Herausforderung oder das ist vielleicht gar nicht machbar. Wie ist dein Blick auf die Perspektive Beruf und Familie, Erziehung, beides parallel? Wie stark ist das möglich?
Also es ist eine Riesenherausforderung. Ich glaube, ist das kein Geheimnis einfach, weil gerade die ersten Jahre, die ersten 2-3 Jahre, das Kind ja extrem abhängig auch ist, einfach davon, viel Aufmerksamkeit zu bekommen von den Eltern. Und gleichzeitig war mir schon vorher klar, dass ich vermutlich nicht die klassische Spielplatzmami werden würde, die jetzt eben glücklich sein wird für alle Ewigkeit, ihre Nachmittage am Spielplatz zu verbringen. Und ich glaube halt auch, dass Kinder davon profitieren, dass die Eltern zufrieden sind und glücklich sind. Deswegen nehme ich sie dahin mit, wo es geht. Und das ist schön, dass es bei Hidden Valleys geht. War ja auch ein Experiment, hätte auch in die Hose gehen können. Aber es ist auf jeden Fall natürlich so ein Wochenende ganz anders. Und auch da beim Wochenende hat einfach Emilia genau die Oberhand. Also wenn sie mich braucht, dann wird sie, genau, wird das gehört, was sie braucht, und wird das getan, was sie braucht. Und dann müssen wir halt auf jeden Fall genau meine Rolle ganz neu definieren. Also so aktiv und in Verantwortung, wie es halt vor Emilia war, geht es nicht mehr, weil dafür habe ich ja ein richtig cooles Team, das eigentlich ja auch so gut ohne mich funktioniert. Ist auch schön zu sehen, dass genau das Projekt einfach auch einen größeren Aufhänger hat, der nicht an einer Person festgemacht ist und dass es weitergehen kann, auch wenn man sich rauszieht für Elternzeit und vielleicht auch mal andere Herausforderungen. Also da kann ja alles Mögliche auf einen zukommen und da sollte es in Wallis ja nicht dran scheitern.
Ja, absolut. Hidden Valleys wurde jetzt hier öfter schon genannt. Manche Zuhörerinnen und Zuhörer wissen vielleicht noch gar nicht, was das ist. Das ist ein christliches Leadership-Training und da investierst du als Projektleiterin viel Zeit, Energie in die Ausbildung von Leiterinnen und Leitern. Warum ist dir das Projekt ein solches Herzensanliegen?
Also ich bin christlich aufgewachsen. Ich glaube und bin der festen Überzeugung, dass ja, es wichtig ist und wertvoll, unerlässlich eigentlich, ja, mit Jesus das Leben zu gehen, durchs Leben zu gehen. Und dazu gehört eben auch ein Gemeindeleben. Und zu einem Gemeindeleben gehört es, dass es Leute gibt, die diese Gemeinden führen. Und ich, ja, genau, konnte schon lange immer mal wieder feststellen, dass es da Herausforderungen gibt. Das ist ja nicht, nicht überraschend, vermutlich auch, wenn Menschen aufeinandertreffen, dann, genau, muss man versuchen, die irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Und da christliche Leiterinnen und Leiter einfach zu begleiten, zu stärken, um auch Gemeinde zu stärken und das große Warum dahinter, ein Leben mit Jesus, genau. Das ist das, was mich begeistert. Also einfach dafür zu sorgen, dass wir eine stabile Basis von Leiterinnen und Leitern haben, die Gottes Werk hier auf der Erde vollbringen können. Ja.
Cool. Aber stellt man sich das jetzt so vor, so ein Leadership-Training wie so ein Seminar? Wie ist das Setting? Also sind das Unterrichtseinheiten wie in der Schule oder?
Nee, also das ist eher eine Art Gruppencoaching, Gruppenangebot. Wer so das Konzept von Masterminds kennt, der hat vielleicht eine Vorstellung davon, wie das laufen könnte. Genau, also na klar gibt es Input. Es gibt Impulse zu bestimmten Methoden, Führungsmethoden, Selbstführungsmethoden, alles rund um das Thema Leadership im Kontext von Gemeinde. Und ja, dabei ist uns aber wichtig, dass wir eben keine Art Studium oder Schule sind, sondern dass wir vor allem ins Training, also ins praktische Tun kommen. Ich glaube, bei all den Methoden, es gibt unfassbar viele, die könnte man jetzt alle auf theoretischer Basis vermitteln. Und das, was uns aber häufig schwerfällt, zumindest aus meiner Erfahrung, ist halt das, was ich lese, was ich vielleicht auch spannend finde, wirklich im Alltag anzuwenden, umzusetzen und auch dran zu bleiben, wenn es herausfordernd wird. Und deswegen ist ja das Leadership-Training eben so konzipiert, dass wir zum einen theoretische Impulse haben, aber vor allem eben ganz viel Zeit investieren in den Austausch, in das Ausprobieren von neuen Methoden, von neuen Ansätzen zum Thema Leadership und dann auch das Reflektieren, Feedback geben sich gegenseitig. Also wirklich, ja, das gemeinsame aktive Vorwärtskommen im
Okay.
eigenen Führen.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen ja ziemlich schnell das Wort Levit kennen.
Ja,
Was hat es denn damit auf sich?
also der Levit kommt vom Spruch Leviten lesen. Wir hatten damals die Idee und den Wunsch und auch die Überzeugung letztlich, dass es wichtig ist, in irgendeiner Form die Verbindlichkeit zu erhöhen bei all diesen Aufgaben und diesen praktischen Anwendungen, die man so im Alltag umsetzen soll. Und dann haben wir eben eine Rechenschaftspartnerschaft eingeführt, also eine Art Sparringspartner, mit dem ich durch dieses Programm gehe, der mir regelmäßig die Leviten liest. Also mich fragt, wo steht eigentlich, also wie stehst du gerade da? Welche Herausforderungen hast du? Wie geht's dir mit der Umsetzung der Methodiken? Ja, also der Levit eben, der regelmäßig die Aufgabe hat, mich zu hinterfragen, ob ich noch dran bin an den Themen, die bei Hidden Valleys mitgegeben werden.
Aus
Ja.
dem eigenen Team dann.
Genau, aus dem eigenen Team. Also gegenseitig innerhalb des Teams bilden wir als Leitungsteam auch dann die Paare. Und ja, ich bin jeweils ein Levit für eine Person und ich habe einen Leviten. Und dadurch stärken wir natürlich noch mal mehr auch so den Austausch untereinander und die Beziehungen, weil sie sollen sich regelmäßig austauschen. Das ist halt tatsächlich auch ein Faktor, den wir sehr wichtig finden. Und der mir auch sehr am Herzen liegt, ist halt die Verbindung zwischen Leiterinnen und Leitern zu stärken. Weil häufig wir doch auch gerade im Gemeindekontext, wenn wir Gemeindeleiter sind, vielleicht dann uns auch verloren im Posten fühlen könnten. Und wenn wir starke Beziehungen zum Beispiel im Kontext von Hidden Valleys zu anderen Leiterinnen und Leitern entwickeln, haben wir auch über das Programm hinaus hoffentlich Ansprechpartner bei Herausforderungen, die uns erwarten im Leiterleben. Ja.
In der Theorie könnte man sich das ja jetzt so vorstellen, dass das so ist, dass dann der Levit einen anruft und dann wird die Verbindlichkeit abgefragt, bin ich da dran? Also, wie hat sich das in der Praxis gezeigt? Ging es da dann eigentlich nur um Kontrollabfragen, dranbleiben und man hat so ein bisschen Druck dann hinten dran und macht es dann, weil jemand angerufen wird und man selbst jemand anrufen muss? Oder ist eine andere Dynamik entstanden?
Also vielfach ist da eine ganz andere Dynamik entstanden, eher in eine Richtung des gegenseitigen Coachens, Begleitung durch die Herausforderungen des Alltags. Ich habe eigentlich weniger das Feedback im Nachgang erhalten. Ja, das hat mich jetzt irgendwie unter Druck gesetzt und ich habe mich kontrolliert gefühlt. Na, wir sind ja am Ende alle Beziehungswesen und wollen eigentlich ja diese Kontrolle nicht, sondern wir wollen miteinander. Und da besteht natürlich die Freiheit, diese Beziehungen auch so zu gestalten. Und das ist meistens auch gelungen. Zu Beginn, wenn die Teilnehmer erfahren, dass genau diese Rechenschaftspartnerschaften ja Teil des Programms sind, hören wir doch immer das ein oder andere Aber und Gegenwehr.
Den
Man
Bammel
kennt,
davor, ne?
ja, genau, man kennt sich nicht und was muss ich jetzt machen? Also wirklich vielleicht auch so diese Vorstellung von, ich muss jetzt jemand Fremdes kontrollieren. Natürlich hat es auch was von einer Art Kontrolle, aber wie ich das gestalte, ist ja sicherlich auch ein Trainingsfeld, weil auch in unserem Gemeindekontext müssen wir ja schauen, dass die Aufgaben, die vergeben werden, auch laufen und auch da brauchst du eine gewisse Kontrolle. Nur wie ich kontrolliere, das kann ich ja ganz frei gestalten. Und ich glaube, das gelingt ganz gut. Den Eindruck habe ich zumindest, es wird uns viel gespiegelt, dass gerade diese Levitenpartnerschaften, dass das sehr wertvoll ist.
Vielleicht hat das ja auch mit dem Setting zu tun, dass wenn wir lernen oder wenn wir uns fortbilden, dass dann Noten oder Be Bewertungen da sind, also Kontrollen da sind. Und das Wort Training bei uns im christlichen Leadership Training Hills and Valleys ist ja ein ganz anderes Setting. Also das kommt ja eher aus dem Sport. Also da hat man Trainingspartner, Sparingspartner, da ist, man geht gemeinsam hin, man fragt, hey, bist du morgen auch da? Oder man hat feste Termine oder sogar individuelle Termine und spricht sich dann ab und bleibt aber gemeinsam dran und eher motivierend. Und das ist,
Ja.
glaube ich, diese beiden Welten, die jetzt hier zusammengebracht wurden, so, ne?
Genau, ganz richtig. Ja, also ich stelle mir das auch so vor. Habe jetzt gerade so ein Bild vom Fitnessstudio im Kopf, wo jemand auf der Hantelbank liegt und hinter einem steht noch der Trainingspartner und ja, holt noch den letzten Versuch raus und zur Not helfe ich auch noch mal ein bisschen mit und schiebe die Hantel auch noch hoch oder ich stabilisiere sie zumindest. Also das ist eher die Idee von dieser Trainingspartnerschaft. Ist eigentlich auch ein cooles Wort, genau, dass man einfach sich gemeinsam gegenseitig anspornt, wie beim Sport zum
Ja,
Beispiel.
cool.
Ja.
Also der erste Baustein, da ist eine Gruppe, die sind sich gegenseitig, coachen die sich auch, die bekommen zwar auch Impulse, reflektieren das. Zweite Baustein, Leviten, dranbleiben, gucken, gemeinsam motivieren, aber auch reflektieren und herausfordern. Und dann gibt es
Ja.
noch einen dritten Baustein, glaube ich, das
Richtig.
Coaching. Also hat dann jeder einen Coach an der Seite und den kann man dann jede Woche abrufen, jeden Tag, oder wie intensiv ist das Coaching?
Ja, also das Coaching hat, sagen wir mal, so eine Mindestanforderung, die wir unseren ehrenamtlichen Coaches, müssen wir ja auch erwähnen, ja, einfach auferlegen, klingt jetzt nicht so freundlich. Es gibt eine Mindestanforderung für jeden Coach, der sich bereit erklärt, einen Teilnehmer zu begleiten. Das ist ein intensiver Coaching-Tag im Halbjahr und dann nochmal so 2 halbe Tage oder sagen wir mal 2, 3 Stunden, vielleicht auch einfach per Zoom, per Telefon, je nachdem. Letztlich gestaltet sich tatsächlich die Coaches-Beziehung zu den Teilnehmern aus der Erfahrung auch sehr individuell. Das heißt, alles, was darüber hinaus der Coach bereit ist zu tun und einbringen kann, verhindern wir nicht. Also ich weiß von Teilnehmern, die sich auch monatlich verabreden und intensiv gecoacht werden. Ich weiß auch von Teilnehmern, die es halt weniger einfordern. Auch da ist es dann einfach auch die Aufgabe des Teilnehmers selbst, diese Angebote im Rahmen des Trainings zu nutzen. Da zwingt sich jetzt kein Coach auf. Und das ist tatsächlich der dritte Baustein. Ja, dass ich einen Coach habe, der mich diese 18 Monate begleitet und eben an mir dran ist, mit dem ich auch nochmal intensiver bestimmte Herausforderungen besprechen kann und der gleichzeitig aber nicht so nah dran ist an dem Ganzen, wie jetzt zum Beispiel mein Sparringspartner, der Levit, oder vielleicht die Referenten, die regelmäßig auch dabei sind. Er hat nochmal so einen anderen Blick, weiß schon prinzipiell, worum es geht bei Zen Valleys und kennt auch die Themen, die behandelt werden. Aber ist halt so der Coach von außen, der dann auch nochmal begleitet, unterstützt, da wo Herausforderungen sind. Ja.
Bevor wir jetzt gleich nochmal in die Geschichte gehen, weil da, wie Hills and Valleys entstanden ist, da, das ist echt nochmal spannend, ist, glaube ich, nochmal eine Sache vielleicht, damit wir so einen Überriss haben oder einen guten Überblick, was Hills and Valleys oder wie so ein Seminar aussieht, das Summit, wie das Hills and Valleys Summit aussieht, das erstreckt sich ja über 18 Monate. Ja. Und dann gibt es da auch 3 Semester oder 3 Halbjahre, die unterschiedliche Schwerpunkte haben. Was hat das damit auf sich? Warum macht man da 18 Monate? Was ist mit dem dritten Halbjahr?
Ja, also wir haben 3 Halbjahre gewählt. Im ersten Halbjahr, das ist die Entdeckerphase, so nennen wir die. Da entdecke ich halt zum einen mich selbst nochmal ganz neu als Leiter, meine Persönlichkeit und entdecke verschiedene Methoden zum Führen, Gestalten von meiner Aufgabe, die ich habe als Leiter, meine Vision, mein Warum, finde ich. Also ich entdecke ganz viel rund um das Thema Leadership. Das zweite Halbjahr ist dann überschrieben mit dem Thema Entwickeln. Nachdem ich also ganz viel Wissen aufgenommen habe, entwickle ich mich mit den neuen Kompetenzen, die ich erworben habe, weiter. Ich probiere sie praktisch aus. Teil dieses Halbjahres ist auch ein Praxisprojekt, das jeder Teilnehmer bekommt, möglichst mit einem hohen Anspruch, damit dann auch die Dinge, die gelernt wurden, auch wirklich in die Tat umgesetzt werden. Also ich eben ganz neu auch versuche, die Methoden, Leadership-Methoden umzusetzen.
Bevor jetzt zum dritten Halbjahr geht, ne?
Ja.
Ist zwischen ersten und zweiten Halbjahr, kommt da so ein Aha-Erlebnis bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, so nach dem Motto, meine Haltung ändert sich, eigentlich wird jetzt was anderes erwartet? Oder was ist da so passiert eigentlich beim ersten Team, vielleicht jetzt auch beim zweiten, ob wir das können wir vielleicht schon sehen oder nicht?
Ja, also die Idee ist tatsächlich, der Switch vom ersten in den zweiten Halbjahr. Wir merken oft, vielleicht kennen wir das auch von uns selber, wenn wir an so einem Training, an so einer Fortbildung teilnehmen, dann sind wir so eher im Konsumententeilnehmermodus. Und wir wollen eigentlich, dass der von Anfang an nicht da ist, sondern dass sie aktiv in die Rolle gehen. Aber spätestens nach dem ersten Halbjahr ist das vorbei. Und dann ist tatsächlich auch so, dass wir eigentlich in diesem zweiten Halbjahr nur ein Präsenzwochenende haben und ansonsten die Teilnehmer schon auch auf sich gestellt sind mit den Ressourcen, die sie haben, dem Coach, den Leviten, dem gesamten Team, der gesamten Gruppe, die sie haben, ihr Praxisprojekt eben umzusetzen, ohne dass wir ständig an ihrer Seite stehen und sagen, mach das so. Also der Teilnehmermodus, der Konsumentenmodus ist beendet. Wir sagen das auch immer mal wieder zum Ende des ersten Halbjahres hin und stellen fest, also jetzt gerade sind wir ja so im Switch bei der zweiten Runde. In der ersten Gruppe haben wir gemerkt, okay, der Groschen ist aber doch irgendwie erst später gefallen. Also auch erst im Laufe des zweiten Halbjahres wurde festgestellt, ja, okay, ja, stimmt. Ja, ist ja gar nicht mehr so regelmäßig der Kontakt. Und das hat dann teilweise auch ein bisschen gedauert, diese Konsumentenhaltung abzulegen. Aber ich glaube, das ist halt auch die spannende Herausforderung und das ist aber auch das, was Zeit in Anspruch nehmen darf, weil es muss ja auch wirklich eine innere Haltung einfach verändert werden. So, ich bin jetzt verantwortlich für mein Training, für mein Fortkommen. Und wenn ich jetzt hier einfach die Zeit ins Land laufen lasse, dann verpasse ich halt vielleicht 6 Monate, wertvolle Monate und verpasse Chancen, mich weiterzuentwickeln. Und das kann ich niemandem auferlegen. Das muss
Absolut.
irgendwie
Ja.
von mir selbst erkannt und dann auch im
Genau.
besten Fall umgesetzt werden. Ja.
Und vielleicht so als Highlight zu erwähnen in diesem zweiten Halbjahr, wo dieser Drop eigentlich fallen soll oder die Erkenntnis kommen soll, Mensch, wir sind jetzt selbstverantwortlich, hat das erste Team das damals in Dänemark erlebt, bei einer Woche, wo sie zusammen waren, weil der Segelturn, der eigentlich geplant ist bei Hills and Valleys, dort aufgrund der damaligen Corona-Regeln nicht stattfinden konnte. Und dieses Mal hat der Segelturn stattgefunden. Also alle, die mitmachen werden, können sich da auf so ein Wochenende freuen. Ein Wochenende, das sind 6 Tage,
Woche.
oder? Eine ganze Woche.
Genau, ja.
Und bei dieser Zeit sind sie tatsächlich komplett also eigenverantwortlich, wie sie die Zeit gestalten. Und da ist es dann interessant, wenn man hört, oh, da hätte man noch mehr machen können oder wie. Wir dachten, die Aufgaben kommen von euch oder wir machen halt entweder nur Urlaub oder wir nutzen die
Genau.
Zeit, echt dann nochmal ins Coaching, in die Challenges zu gehen, zu reflektieren. Wie würdest du jetzt, wenn du beides siehst, Dänemark, also vor Ort und obwohl wir beim Segeltörn selbst nicht dabei waren, aber jetzt die Erfahrung gehört haben, gibt es da für dich Unterschiede? Warum ist so eine Woche schön herausfordernd? Was ist da nochmal der Nicht-Urlaubsanteil?
Ja, also in Dänemark gab es ein Ferienhaus und die Möglichkeit, irgendwie sich zurückzuziehen. Jeder hatte so sein eigenes Zimmer und wir als Leitungsteam waren auch mit vor Ort und haben immer wieder Impulse gegeben, haben also letztlich eigentlich doch nicht so ganz unsere Rolle aufgegeben, ja, etwas zu bereiten und unsere Teilnehmer konnten dann eben in ihrer Konsumentenhaltung auch ein Stück bleiben. Gleichzeitig auch da gab es schon so diese Momente von, ja, also da hätten wir uns ja schon auch mehr gewünscht als Feedback hinterher, mehr Anleitung, mehr Plan für den Tag. Und in der Reflexion dieser Zeit im Rahmen des Feedbacks, genau, konnten wir dann da auch nochmal aufklären. Deutlicher geworden ist es, glaube ich, jetzt auch nochmal auf dem Segeltörn. Zum einen habe ich da gar nicht die Möglichkeit, mich zurückzuziehen und auszuweichen. Und trotzdem bin ich ja, gibt es halt keinen klaren Plan. Es gab vorher schon den Impuls von uns, nutzt die Zeit zu reflektieren, nochmal tief in Inhalte reinzugehen, Fragen zu klären, euch gegenseitig herauszufordern. Ja. Und im Nachhinein, genau, gab es sehr unterschiedliche Stimmen von, ja, ich habe die Erholung gebraucht und genau, wir haben die Erholung genutzt. So. Und es gab aber auch einige, die im Nachgang gesagt haben, ja, da hätte ich mir irgendwie schon mehr gewünscht. Und haben es aber teilweise eben auch nicht angefordert. Und das ist halt das Spannende, aber auch diese innere Diskrepanz zu spüren, diesen inneren Schmerz vielleicht auch, weil es braucht eben auch ein Stück Schmerz, damit sich was verändert, damit ich in Zukunft vielleicht auch was anderes mache.
Und dann zu sehen, dass man eigenverantwortlich ist. Ne?
Absolut, genau.
Genau. Drittes Halbjahr, drittes Semester, dann kommen dann noch mal ganz neue Sachen, oder?
Nee, genau. Also tatsächlich war uns ganz wichtig, dass wir dieses dritte Halbjahr haben mit der Idee, dass sich die alte Gruppe und die neue Gruppe, die jeweils dann wieder im Januar startet, überschneiden. Also wir haben eigentlich immer im ersten Halbjahr des laufenden Kalenderjahres 2 parallel laufende Gruppen. Einmal die fortgeschrittene Gruppe, die schon ein Jahr dabei ist, und einmal dann die neu gestartete Gruppe. Und die fortgeschrittene Gruppe hat in der Zeit ihr Entfaltensemester mit der Überschrift. Das heißt, das, was sie jetzt über ein Jahr gelernt haben und in der Praxis erprobt haben, das geben sie als Erfahrung, als Learning und Impuls an die neue Gruppe weiter. Wir gehen als Leitungsteam, als Referenten in die coachende Rolle. Stehen nicht mehr selber vor der Gruppe und referieren die Themen, sondern das tun die Teilnehmer selbst, aus den Erfahrungen heraus, die sie gemacht haben. Das hat ja viele coole Effekte, die uns jetzt auch in der Praxis zurückgespiegelt wurden. Zum einen haben die Teilnehmer gesagt, dass sie nochmal viel tiefer in die Inhalte eingestiegen sind, weil sie sie nochmal gehört haben, aber ja auch selber vorbereitet haben inhaltlich. Dann beschäftige ich mich nochmal viel intensiver damit. Zum anderen konnten sie eben aus ihren eigenen Erfahrungen berichten und sich so auch multiplizieren mit dem, was sie erlebt haben. Das hat nochmal eine ganz andere Dynamik, als wenn wir eben immer wieder diejenigen sind, die referieren als die Fachexperten. Sie können von ihrem eigenen Scheitern erzählen, sie können von ihren eigenen Erfolgen erzählen. Das motiviert im besten Fall ja auch die neue Gruppe selbst, eben auch solche Erfolge am Ende auch feiern zu können. Und deswegen war das der Plan. Jetzt im ersten Durchgang ist uns das, glaube ich, ganz gut gelungen und können wir mal erstmal als Erfolg verzeichnen, als eine erfolgreiche Strategie, eben diese beiden Gruppen, Fortgeschrittene und Anfänger, miteinander in Verbindung zu bringen und auch da eben ein Netzwerk entstehen zu lassen, im besten Fall von Leuten, die sich vielleicht auch länger begleiten und Ansprechpartner füreinander sein können bei Herausforderungen. Ja.
Einige freuen sich ja wahrscheinlich eher, sowas zu machen von der Persönlichkeit oder weil sie es beruflich schon gewohnt sind. Für andere ist das schon eine Challenge, eine Herausforderung, da plötzlich zu referieren und vorne zu stehen und Inhalte zu vermitteln und zu leiten. Und hast du erlebt, dass da eher eine Abwehrhaltung war oder hat man sich darauf gefreut oder war das dann dieses partnerschaftliche Training, wo man gesagt hat, boah, das machen wir jetzt hier jetzt gemeinsam? Und zweite Frage, wie kam das bei den neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an? Also,
okay. Also interessanterweise wissen ja die Teilnehmer, worauf sie sich einlassen, zumindest in der Theorie. Ich hatte den Eindruck, als es dann dahin kam, dass wir gesagt haben, so, jetzt bereitet ihr euch auf das Halbjahr vor, in dem ihr referiert werdet, ihr werdet jetzt die Themen übernehmen, dass schon das Unsicherheit entstanden, weil da vielleicht sich manche auch noch nicht so weit gefühlt haben und selber gemerkt haben, an der einen oder anderen Stelle war ich vielleicht auch nicht so konsequent, Dinge praktisch zu trainieren, umzusetzen. Ich bin vielleicht auch selber noch gar nicht so fit in den Methoden, kann Dinge gar nicht auswendig runterbeten oder weiß ich nicht. Genau, habe nicht das Gefühl, ich bin jetzt schon bereit.
Da habt ihr mich ja sogar gechallenged, ne? Weil ich auswendig runterbeten, um das Thema öffentlich ehrlich zu sagen, ne? Also das ist ja auch für mich die Challenge gewesen immer. Wie sind die 7 Führungshandlungsfelder, der 9 Schritte Veränderungsprozess?
Und dann mach mal ein bisschen neugierig hier. Genau, die 7 Führungshandlungsfelder. Ja, richtig. Also genau, es ist schon so, dass eben in dem Moment Unsicherheit entstanden ist. Und ich glaube, die hat sich auch gezogen bis zu dem Moment, bis die Teilnehmer, die fortgeschrittenen Teilnehmer gemerkt haben, wow, hier ist einfach auch eine Gruppe an Anfängern, die unendlich dankbar sind für das Wissen, was wir jetzt mitbringen und die Erfahrungen. Und wir lassen die Teilnehmer ja auch nicht allein in dem Moment. Wir coachen sie, wir unterstützen sie, wir sind auch da präsent. Also wir sind nicht irgendwie woanders unterwegs oder gar nicht bei dem Wochenende, sondern helfen ja auch immer mit und geben Feedback, sodass ich hoffe, dass dann in dem Moment einfach auch der Groschen gefallen ist und es cool war. So der Eindruck auf jeden Fall, dass viele dann letztlich, auch wenn sie sich überwinden mussten, davon profitiert haben, diesen Schatten zu überspringen. So. Zweite Frage war, wie war das für die Anfängergruppe? Genau. Also ich glaube, dass die Anfängergruppe gar nicht so richtig erst verstanden hat, dass diejenigen, die dort vorne stehen, jetzt nicht die Leiter der Gruppe an sich sind, also die Leiter des Projekts. Da stehen halt Leute vorne, die immer wieder auftauchen und referieren, also werden die irgendwie wahrgenommen wie die Chefs, wie die, die halt hier vorne Referenten sind, Experten sind. Ist ja auch cool eigentlich als Fortgeschrittener, das zu merken, diese Rolle plötzlich zu haben, so, und zu wissen und auch zu spüren, okay, ich habe denen auch an der einen oder anderen Stelle jetzt was voraus. So, ich habe wirklich was gelernt. Dieser Aha-Effekt ist eben auch gekommen. Und für die Anfänger war es cool, auf der einen Seite zu sehen, was macht das einfach mit jemandem, so ein Jahr schon bei Hilton Valley zu sein, jetzt genau in den letzten 6 Monaten zu stecken. Und auf der anderen Seite dann irgendwie langsam auch zu realisieren, okay, das wird vielleicht dann auch mal meine Rolle sein. Ob der Groschen so ganz gefallen ist, bin ich mir noch nicht so sicher. Aber genau, spätestens am 4. Wochenende, wo dann diese fortgeschrittenen Gruppe im ersten Halbjahr nicht mehr dabei ist, kamen dann die Fragen auf. Ach so, ach ja, die waren jetzt gar nicht unsere Leiter. spätestens da ist dann der Groschen gefallen.
Okay.
Prinzipiell war es aber cool, weil es war einfach auch eine viel größere Gruppe und die Dynamik ist natürlich nochmal eine andere, als wenn du in kleineren Teams zusammenkommst. Ja.
Und an dem ersten Wochenende, wo das alte Team und die neuen zwei Teams dann da waren, da haben wir auch etwas Neues bemerkt, weil das alte Team hatte ja von Thomas dann eine Aufgabe bekommen, dass sie den neuen Schritte Veränderungsprozess in Gesprächen coachen sollten mit den Leuten. Und wir haben dann plötzlich gemerkt, dass viele plötzlich, die eigentlich gar nicht als Coaches geplant waren, nun auch parallel schon Coaches wurden. Also wie ist das denn einfach zustande gekommen? Also
Ja, also am Ende ist es ja schon noch so, dass wir wollen, dass die Fortgeschrittenen nicht nur die Referenten sind, sondern dass sie eben über diese Erfahrung zu referieren, über die Themen und Erfahrungen trotzdem noch weitere Challenges irgendwie umsetzen. Und die Herausforderung war halt, schnappt euch die Teilnehmer, geht wirklich in 1-zu-1-Gespräche, einfach da. Ja, um den Mehrwert nochmal zu steigern, um halt nicht das Gefühl zu haben, ich bin jetzt hier der gebuchte Referent, sondern ich bin immer noch im Training und es ist immer noch eine Herausforderung für mich. Ich bin hier vielleicht vorbereitet mit meinen PowerPoint-Folien hingekommen, aber unerwarteterweise hat eben doch jemand noch eine andere Aufgabe für mich. Und genau, immer wieder auch vor diesen ja ungeplanten Herausforderungen zu stehen, ist ja sicherlich auch etwas, was wir aus dem Leiter- und Leiterinnenalltag kennen. Und deswegen gehört das halt auch zum fortgeschrittenen Programm dazu, dass man damit konfrontiert wird. Ja.
absolut. Wenn wir jetzt nochmal die Zeit zurückdrehen, 3, 4 Jahre fast zurück. Jetzt war das 2018, glaube ich, oder?
Genau.
Im
Ende
Jahr 2000,
2018.
genau,
Ja.
Ende 2018 habe ich auch eine E-Mail von Thomas Kilian bekommen, der damals auch schon Jugend auf Achse gegründet hatte. Daher kannte ich ihn. Du hattest wahrscheinlich keine E-Mail bekommen, sondern er hat mit dir persönlich gesprochen, weil ihr in derselben Gemeinde seid oder euch auch aus anderen Bereichen noch kennt. Oder ist es der
Genau.
Gemeindekontext gewesen?
Es ist vor allem der Gemeindekontext gewesen, ja.
Genau, und dann kamen da verschiedene Leute, die mit dem Ziel, wir wollen Leadership-Training, so hieß das, glaube ich, noch gar nicht. Wir brauchen etwas für unsere Leiter und Leiterinnen, damit sie nicht allein sind. Und wie könnte das aussehen? Und ging es am Anfang, glaube ich, eher um die ganzen Geschichten, boah, was habt ihr denn erlebt bisher? Und fast jede Geschichte drehte sich darum, boah, ich habe eigentlich keine Unterstützung erlebt, ich war alleine. Und deine Geschichte war ja auch nicht so, dass du gesagt hast, boah, hier, ich kann hier euch jetzt allen was geben, sondern wie war denn deine Geschichte?
Ja, also genau, ich habe damals zu der Zeit die Jugendgruppe bei uns in der Gemeinde geleitet, auch schon eine längere Zeit. Und wenn ich ganz von vorne anfange, wurde ich eigentlich schon immer so ein Stück auch von der davor verantwortlichen Jugendleiterin auch herangeführt. Also sie hat mir immer Aufgaben gegeben und mich schon auch mitgenommen. Und irgendwann war aber der Zeitpunkt da, da habe ich dann übernommen. Und das lief auch einige Zeit. Gut, so, ich habe das halt irgendwie immer intuitiv gemacht. Wir haben uns getroffen, wir hatten eine gute Zeit und wir sind auch echt gewachsen, so gewachsen, dass auch sogar die Gemeinde gesagt hat, hey, was macht ihr? Wir wollen von euch lernen, können wir bei euch dabei sein? Wie können wir davon profitieren?
Cool.
So. Genau. Und dann irgendwie, ja, es war halt intuitiv und irgendwann war meine Intuition am Ende. Ich habe gemerkt, okay, es funktioniert nicht mehr so. Wir sind geschrumpft, es wurden immer unregelmäßige Treffen und ja, auch so die Herausforderung, geistlich zu wachsen. Da hatte ich innere Ansprüche, die ich nicht so erfüllt bekommen habe. Kurzum, ich war halt immer mehr frustriert so über die Situation, darüber, dass genau die Ideen, die ich so für die Gruppe hatte, dass sich das nicht realisieren ließ. Und habe dann angefangen, aber trotzdem auch nach Hilfe zu suchen in der Gemeinde. Habe das immer wieder kommuniziert, hey, die Leute bleiben weg und ich weiß nicht und eigentlich hätte ich gerne mehr geistliches Wachstum, wer kann mir da helfen? Und es waren schon auch immer mal punktuelle Unterstützung da, aber es war eigentlich immer nur auf so ganz konkrete Nachfrage, kannst du mal ein Thema halten? Und dann war jemand da, es war nicht so, dass ich komplett alleine war, aber es war halt auch niemand, der sich das Ganze mal eben von oben mit mir angeguckt hat und mir rausgeholfen hat aus der Situation. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir in der gesamten Gemeinde eine ja, herausfordernde Zeit hatten, wenn nicht einfach auch wirklich eine Krise, so kann man es nennen. Und genau, da ist dann an einem Abend wirklich in der Gemeinde, wir saßen zusammen, aus mir rausgebrochen. Auch meine Trauer, mein Frust, meine Enttäuschung darüber, dass eben diese Gruppe, die einfach mal so gut funktioniert hat, nicht mehr funktioniert und dass ich niemanden finden konnte, der bereit und in der Lage dazu war, mir dabei zu helfen. Ja, und diesen Abend, den hat Thomas mitbekommen, also hat meinen emotionalen Ausbruch mitbekommen und gemerkt, hey, boah, da matcht irgendwie was, das passt zusammen, es passt vielleicht auch ein Stück zu seiner Geschichte und zu den Herausforderungen, vor denen er stand, vielleicht, genau, und daraufhin hat er mich dann angesprochen. Also genau, ich stand halt eben vor der Herausforderung meine Gruppe, meine Aufgabe, ja, da bin ich mit meinem Latein am Ende, meinem Wissen am Ende.
Es können ja auch andere so vielleicht als Vorwurf hören, ne? Wenn man hört, Mensch, es ist nicht mehr so und dann fühlen sich vielleicht andere eher hilflos. Aber Thomas hat das anscheinend irgendwie, weil er es selbst
Ja.
kannte aus seinem Kontext, gesehen und gedacht,
Ja.
boah, was können wir denn tun? Ne? Also
Genau.
in die Richtung, was braucht es? Und gab es dann direkt mit euch beiden Gespräche, dass ihr so ein Treffen machen wollt? Oder hatte er die Idee schon? Wie ist das entstanden, dass plötzlich dieses Treffen da 2018 gab?
Also erster Schritt war, glaube ich, dass er mich nach diesem Treffen abends irgendwann kontaktiert hat und gesagt hat, ey Michi, ich sehe deinen Schmerz und wenn du Bock hast, dann begleite ich dich. So, lass uns gemeinsam, ich coache dich, lass uns doch mal gucken, wo sind die Herausforderungen. Also er hat erstmal mich praktisch abgeholt in meiner Notsituation, in der ich da steckte. Und darüber hat sich natürlich dann der Kontakt intensiviert und irgendwann hat ich ihn dann an der Strippe am Telefon und dann sagt er, ja, ich habe mit dem Alex Kampmann gesprochen, genau, der auch Teil von Hills and Valleys ist, Teil unseres Leitungsteams. Und wir haben eine Idee, wir wollen echt was machen für eigentlich für Leute wie dich, Michi, und hast du nicht Bock, irgendwie dabei zu sein bei einem Treffen? Also viel mehr hat er eigentlich nicht gesagt. Er hat gesagt, ich will irgendwas starten. Und willst du nicht bei diesem Treffen dabei sein? Das war jetzt erstmal mein Commitment, eben bei diesem, ja, Zusammenkommen mit anderen, die er und Alex halt angehauen haben, die sie kannten, dort einmal zu dem Thema Leadership sich miteinander in Verbindung zu setzen. So, das war das, was ich wusste. Und dann, genau,
Ja.
nahm das Ding seinen Lauf.
Genau, und dann waren ganz viele Geschichten dort, wo die ähnlich wie deine waren, wo viele
Ja.
schmerzvolle Erfahrungen gemacht haben und
Ja.
wir alle gemerkt haben, da muss sich was ändern. Ja,
Ja,
es braucht
stimmt.
etwas. Und es wurde dann auch konkret, dass wir gesagt haben: Boah, wir wollen innerhalb eines Jahres, ein Team möchte etwas erarbeiten, um etwas auf die Straße zu bringen. Also im Jahr 2019.
Richtig.
Und da durften, glaube ich, also wenn ich mich recht erinnere, durfte jeder sagen, wer möchte sich dafür committen. Also jeder, der eingeladen war, konnte sagen: Boah, ich hab Lust mitzumachen. Und in dieser Zeit dann, wo wir dann da waren als Planungsteam, ist irgendwann der Hut zu dir gekommen, Projektleiterin zu werden? Wie ist denn das passiert?
Ja, das ist eine gute Frage. So habe ich mich auch gefühlt, als Thomas mit mir beim Mittagessen saß. Ich glaube, das war so ein Treffen, das wir hybrid gemacht hatten. Einige waren per Zoom dazu geschaltet. Und genau, Thomas und ich sind dann halt während der Mittagspause zusammen essen gegangen. Und dann hat er halt rausgehauen, ja, wir haben uns Gedanken gemacht. Und für ihn war von Anfang an klar, er würde nicht die Projektleitung übernehmen. Und genau, könnte sich vorstellen, dass ich das mache, was ich denn davon denken würde. Und ich war im ersten Moment völlig baff, weil das habe ich halt irgendwie nie erwartet. Ehrlicherweise, ich habe immer mitgemacht mit der Haltung, ich entwickle ein Programm, an dem ich dann später selber teilnehmen kann. Also für mich war der Plan, okay, wenn das Ding an den Start geht, dann bin ich eine der ersten Teilnehmerinnen und habe es halt so für mich konzipiert, wie ich mir vorstelle, dass es mir helfen würde. Niemals mit der Idee, ich leite hier irgendwie dieses Projekt, weil ich war ja gescheitert und keine Ahnung, ich hatte halt ein paar Jahre eine Jugendgruppe geleitet. Wer bin denn ich, dass ich so ein Leadership-Projekt leite? Normalerweise sagt man ja immer, man guckt irgendwelche Experten, die halt schon 25 Jahre Leitungserfahrung haben und von denen guckt man sich was ab. Also ich habe mich halt echt im ersten Moment null dazu berufen gefühlt zu sagen, okay,
Und was war dann
dieses
der Punkt,
Projekt
wo du sagst,
übernehmen.
boah, okay, doch, ich wage das jetzt?
Eigentlich die Idee, dass diese Zeit, in der wir das alles entwickelt haben, ja schon die Zeit gewesen ist, in der ich reifen durfte, in der ich als Leiterin neue Erfahrungen gemacht habe und auch genau die Methoden, die wir eingebaut haben, ins Projekt auch schon angefangen haben umzusetzen. Und tatsächlich auch so ein bisschen der Switch von, hey, ich bin halt nicht die Expertin, sondern ich bin halt eine von euch. Also bei mir, auch in meinem Warum, treibt ganz viel an, mit anderen Menschen in Verbindung zu gehen, auf Augenhöhe zu sein, mit ihnen unterwegs zu sein und eben nicht der Experte, der vom Podest spricht und sagt, ich weiß, wie es läuft, so, sondern gemeinsam unterwegs zu sein. Und es war dennoch eine Herausforderung, für mich Ja zu sagen, weil natürlich trotzdem dieser Glaubenssatz in mir weiter gereift ist oder gestecken geblieben ist von, ja, wer bin ich eigentlich? So. Und gleichzeitig wollte ich den überwinden. So, ja.
Und in welche Richtung ging das? Wer bin ich? Nur von der Erfahrung oder auch vom Alter? Du bist ja die Jüngste im Leitungsteam. Ja. Und sogar, ich weiß nicht, bist du sogar als jünger als die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewesen? Ja, ne? Hat das eine Rolle für dich gespielt?
Ja. Absolut. Also auch als es an die Teilnehmersuche ging, habe ich immer gedacht, boah, was werden die denken, wenn ich dann da vorne stehe, ich bin die Jüngste. Ich bin auch ja die einzige Frau im Leitungsteam gewesen. Man müsste meinen, das hat vielleicht irgendwie eigentlich gar keine Bedeutung mehr, aber komischerweise in mir waren da doch auch irgendwie so Glaubenssätze noch drin. Hat mich voll herausgefordert. Aber das ist ja auch das, was wir wollen. Wir wollen ja bei His and Valleys herausfordern und challengen. Ja? Und es war für mich einfach die größte Leadership-Challenge, die ich hätte annehmen können, zu sagen, okay, dann übernehme ich jetzt die Leitung und stelle mich hin und stehe auch ein für das, von dem ich überzeugt bin, nämlich ich bin eine von euch und ich bin auch auf dem Weg zu lernen und bin wirklich Vorbild. Ich gehe die Herausforderungen an, die mir geboten werden.
Jetzt passt es genau, dass wir den Bibelvers der Woche reinnehmen. Okay. Den ich diesmal aus 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 12 habe. Vielleicht hast du auch noch einen oder wir bleiben nur bei denen. Das kannst du dann frei für dich überlegen, aber dort steht, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Fühlt man sich als Projektleiterin auch so ein bisschen, Vorbild, aber du hast gerade schon gesagt, ich bin ja eine von euch, ne? Und gleichzeitig aber auch Vorbild. Und Paulus macht dem Timotheus hier aber so einen Zuspruch und sagt, hey, du hast vielleicht Bedenken, ne? Ganz kurz ist dieser Teil, aber niemand soll dich deswegen verachten. Und dann kommt, hey, jetzt sei aber darin Vorbild und gibt eigentlich ganz viel Positives mit. Was macht dieser Text mit dir?
Ja, also generell die Timotheus-Geschichte ist eine, die mich begleitet. Paulus ist ja auch, stellt Timotheus ja an vielen Stellen wirklich voll in charge und gibt ihm Verantwortung, traut ihm zu, mutet ihm zu und darüber wird er ja zu dem Leiter, der er wird. So, und gleichzeitig sind all diese Dinge, also Vorbild zu sein, was auch immer er dann noch aufzählt, bin ich gerade so nervös.
Im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit, das klingt auch so, als wenn man da keine Fehler machen dürfte. Also sind wir auch als Leiterinnen und Leiter Leute, die keine Fehler machen, oder was heißt Vorbild sein?
Ja, ich glaube, für mich interpretiere ich das eher wie authentisch zu sein. Natürlich danach zu streben, Jesus hinterherzulaufen, ihm inniger zu werden, eine Leiterin zu sein, wie er es gewesen ist, mich daran auszurichten, danach auszustrecken und gleichzeitig eben auf dem Weg zu sein und zu wissen, auch Gott erwartet ja keine Perfektion von uns. Ja, also er erwartet nicht, dass wir das perfekte Vorbild sind. Und wer sind wir, dass wir das dann von anderen Leiterinnen und Leitern in irgendeiner Form erwarten? Das sollte unser Ziel, unser Streben sein. Aber ich bin halt der Überzeugung, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, aber ich kann es gerne auch noch weiter betonen, dass wir einfach auf dem Weg sind und dass wir gute Wegbegleiter brauchen, die ähnlich authentisch sind, die vielleicht an manchen Stellen schon mehr Erfahrung haben, mir dann helfen können, aber ich vielleicht mit meiner jungen Perspektive auch nochmal ganz andere Blickwinkel reinbringen kann, auf andere Sachen hinweisen kann. Ich glaube, wir können voneinander profitieren. So ist ja Gemeinde auch gedacht. Mehr Generationen, alle zusammen unterwegs. Warum dann nicht auch die Leiterinnen und Leiter und warum dann nicht auch eine Leiterin eines Projekts, die vielleicht im ersten Blick gar nicht so viel Erfahrung hat, aber die sich vorgenommen hat, authentisch eben diesen Weg zu gehen, ganz nach dem Text.
Genau. Ja, und selbst wenn du vielleicht selbst die Erfahrung gemacht hast in deiner Gemeinde an diesem Schmerzpunkt, wo es dann aus dich herausgebrochen ist, da gab es bestimmt auch Geschichten, vielleicht auch Verletzungen oder Enttäuschung von anderen Leiterinnen und Leitern oder Leuten, wo du dir was gewünscht hättest, wo wir dann auch, so merke ich das in vielen Gemeinden oder in diesen ganzen Geschichten bei Hills and Valleys, wo alle unterschiedliche Schmerzerfahrungen hatten, dass wir merken, Mensch, wir dürfen Fehler machen, Aber wir merken auch bei Hills and Valleys oder auch bei Paulus, wir kriegen Rüstzeug, dass wir nicht im Schmerz stehen bleiben müssen. Ne? Wir können uns dem annehmen, wir können ihn produktiv oder proaktiv da angehen, ja. Also wie ist da deine Haltung mit dem Schmerzen, mit Enttäuschung von anderen? Vielleicht hast du es ja sogar erlebt im Team dann als Projektleiterin, dass du deine ersten Herausforderungen hast und dann gerätst du vielleicht mit Leuten aneinander, wo du sagst, also hier werde ich jetzt vielleicht nicht anerkannt oder hier muss ich mich behaupten. Also kennst du solche Gefühle?
Ja, absolut. Witzigerweise kenne ich sie auch aus dem Beruf. Auch da, genau, als Unternehmensberaterin mit, wie alt war ich? 7, 26, als ich angefangen habe, zu den Geschäftsführern zu gehen und zu sagen, wie der Laden läuft. Da habe ich auch oft solche Sprüche gekriegt. Also sagen, wie der Laden läuft. Ja, aber genau, also einmal hat mir so ein Bäckermeister gesagt, ja, Frau Warning, welche Kompetenzen und Erfahrungen bringen Sie denn mit, um mir hier zu sagen, wie ich meine Mitarbeiter führen soll? Also, kleiner Exkurs, genau, deswegen war das für mich nicht ganz neu und auch bei Hills and Valleys tatsächlich, ja, gab es Begebenheiten, gab es Situationen, in denen ich tatsächlich sehr deutlich gespürt habe, da werde ich nicht so akzeptiert, nicht so angenommen als Projektleiterin, wie ich das vielleicht mir gewünscht hätte. Und genau, musste halt lernen, mit dieser Spannung umzugehen, trotzdem halt in Verantwortung zu sein, mich nicht beirren zu lassen und auch ein Stück weit zu lernen, dass die Erwartungshaltung von anderen auch ihre Erwartungshaltung ist und ja am Ende nicht meine Baustelle. Ich habe mit meinen Herausforderungen und Glaubenssätzen genug zu tun und genau, kann dann eben nur offen in den Austausch gehen. Das ist das, was genau mich extrem herausfordert, Dinge also dann auch beim Namen zu nennen, gerade in Situationen, wo ich das Gefühl habe, ich bin nicht so in der Akzeptanz. Jemand genau erkennt meine Leitung, meine Position nicht an, vielleicht auch mich als Person nicht mal an. Und trotzdem ja in der Rolle dann zu sein, und zu konfrontieren mit bestimmten Dingen. Zum Beispiel jemand ja, hält nicht ein, worauf er sich eingelassen hat, ist nicht bei Treffen da. Und wenn er da ist, dann wird eben nicht so mit agiert, eher dagegen agiert. Und ja, solche Dinge zu kommunizieren, sind eine Riesenherausforderung und natürlich noch herausfordernder, wenn du den Eindruck hast, du bist gar nicht bei deinem Gegenüber in der Position, diese Dinge überhaupt anzusprechen. Ja, krasse Herausforderung.
Cool. Was würdest du jetzt Leuten sagen, die sagen, boah, 18 Monate Hills and Valleys, ihr habt ja schöne Theorien und jetzt, oder das ist alles viel zu teuer, oder man kommt ja ganz schnell in so eine sachliche Diskussion, ne? Boah, 2023 steht vor der Tür, man kann noch
Yes,
mitmachen, ja.
genau.
Was, wenn du sagst, boah, was wäre der Grund für dich zu sagen, boah, komm, sei dabei, lass uns gemeinsam trainieren?
Ja, ich glaube halt, alle, die wir in Gemeinden unterwegs sind, haben ja prinzipiell ein echtes Herz dafür, dass unsere Gemeinden florieren, dass wir wachsen, dass wir Menschen erreichen. Und dafür brauchen wir Leiterinnen und Leiter, die ja zum einen vorwärts gehen, die Tools an der Hand haben, wie man solche Gemeinden gestalten und bewegen kann. Und zum anderen, und das ist ja die riesige Herausforderung in so einem ehrenamtlichen Kontext, in dem wir immer unterwegs sind, die Balance zu behalten, eigene Ressourcen aufzubauen. Ja, sich selbst gut führen zu können, sich selbst auch zu kennen, zu wissen, wo sind meine Grenzen, was kann ich nicht, wo brauche ich Unterstützung. Und ja, es ist eine Investition in, sowohl zeitlich als auch finanziell, aber eben auch einfach so lohnenswert, weil es ist wirklich etwas, ja, wo ich etwas draus ziehen kann. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, denn ich bin 2019 wirklich den praktischen Weg gegangen und habe Dinge ausprobiert, ohne dass ich mich vorher als Expertin gefühlt habe oder irgendwie schon ganz viel Erfahrung gesammelt habe. Und es hat wirklich an vielen Stellen mein Leben, mein Führen, meinen Kontext verändert. Deswegen kann ich nur dazu motivieren, zu sagen, sei dabei, mach dich auf den Weg, du wirst persönlich profitieren. Und wenn dein Herz für Gemeinde schlägt, dann wird auch deine Gemeinde profitieren und dann wirst du mehr in dein Wirken kommen, ja, mehr erreichen können, mehr Erfolg haben bei dem, was du tust. Also sei
Cool.
dabei.
Michi, ich danke dir, dass du unser Gast warst heute.
Sehr gern, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich danke dir vor allem, weil ich dich persönlich kenne und ich weiß, dass du das nicht nur erzählst, sondern dass du das lebst. Für mich bist du da wirklich ein Vorbild und ich folge dir
Danke.
da gerne als Projektleiterin. Ich bin gerne mit dir im Team. Du bist eine richtige Teamplayerin, optimistisch, klar und du weißt auch, was du willst und hast coole Kompetenzen, wo ich dachte, wow, so viel Tools habe ich ja noch nie erlebt. Ne? Also der ganze Werkzeugkasten, den man so als Pastor manchmal mitbekommt. Der ist nicht immer groß, nur in bestimmten Bereichen, ne? Vielleicht eine Predigt schreiben. Und deswegen danke ich dir dafür, dass du das einbringst. Und ich hoffe, dass du da noch viele, viele Jahre weitermachst, dass das wächst, das Ding, und auch in deiner Gemeinde,
Ja,
wo du bist, dass du dich da wohlfühlst. Grüß dein Mann lieb und deine
das
Tochter. Und
mache
vielleicht bist
ich.
du bald wieder hier zu Gast.
Ja, gern. Mach's
Mach's
gut.
gut. Tschüss.
Ciao.
Das war Ein Pastor kommt selten allein. Ihr findet uns auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt.